worauf du dich verlassen kannst. Missio Camp 2016. Monika Deitenbeck-Goseberg spricht zum Thema Sein liebendes Herz.
Ihr Lieben, ich habe euch heute Abend unsere Gott-nett-Jesus-Brille mitgebracht. Und zwar ist es mein Wunsch in diesen Tagen, dass wir in der Tat diese besondere Brille für unser Leben aufsetzen. Denn es ist die Jesus-Brille. Vielleicht könnt ihr es erkennen, die Jesus-Statue von Rio. Vor 2 Jahren haben wir das immer in der Fußball-Weltmeisterschaft sehen können, diese Wahnsinnsstatue. Und die hat uns erinnert an den Blick von Jesus, an seine weit ausgebreiteten Arme. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir lernen, unsere Welt, unser Umfeld, uns selbst, unser eigenes Leben, anderer Leute's Leben anzugucken mit der Jesusbrille. In diesen Tagen ist im Grunde genommen immerzu der Blick von Jesus unser Thema. Gottes Blick durch die Brille von Jesus unser Thema. Ich sag euch mal, was draufsteht. Hier innen in den Rändern dieser Brille, da steht nämlich, wir Menschen sind gewohnt, alles durch unsere Brille zu sehen. Diese Pappbrille soll helfen, unsere Welt einmal mit den Augen von Jesus zu sehen. Die Menschen um uns herum, die täglichen Ereignisse, unser eigenes Leben und vieles andere mehr. Probiere ein neues Sehen. Du wirst so manches anders wahrnehmen, anpacken und umsetzen. Bald wirst du merken, dass man diese Brille gar nicht mehr aufsetzen muss, um neu zu sehen. Dann hängen sie einfach als Sehhilfe irgendwo hin, wo du immer wieder daran erinnert wirst und wo du vielleicht mit anderen ins Gespräch darüber kommst. Probier es einfach mal aus. Du wirst staunen. Schau die Welt durch seine Brille an. Eine Sehhilfe. Jetzt nehme ich die Brille wieder ab. Aber ich lade euch ein, wer mag, Sie und euch lade ich ein. Wer mag, man kann solch eine Brille tatsächlich am Büchertisch bekommen. Dann ist sie in so einer Verpackung drin. Der Text steht in der Brille. Der Text steht auch hier draußen drauf. Zellophanhülle ist drumherum. Und man kann sie sich einfach irgendwo hinhängen. Und in der Tat, ich habe sie mir jetzt eine ganze Woche lang umgehängt. Also nicht aufgesetzt, sondern umgehängt. Und habe dann gemerkt, als ich mal so eine richtige fette Enttäuschung direkt bevor ich predigen musste, an so einem Morgen war das, erlebte und merkte, wow, das reißt mir gerade den Boden unter den Füßen weg. Da hing meine Brille an meinem Lederband und ich guck auf die Brille und ich denke, nein, du guckst jetzt mit dem Blick von Jesus hin und das ist ein anderer Blick. Und da habe ich gemerkt, wie mich diese Brille rausgerissen hat, aus meinem Enttäuschungsgefühl, wo ich so gerade schon den Abgang in den Keller innerlich machte, und habe gemerkt, oh Mann, das bewahrt mich vor vielem und in vielerlei Hinsicht. Also, wer mag, ich verrate euch auch, 1,20 Euro kostet die Brille. Am Büchertisch ist hier Camppreis. Also, wenn ihr mögt, könnt ihr euch so eine Brille besorgen, mitnehmen, auch nach zu Hause und einfach mal gucken, was die Brille mit euch allen macht. Ich sage auch heute Abend noch einmal, dass ich immer nach dem Echo-Prinzip mich verhalte. Also wer mich anspricht mit Sie, den werde ich auch von Herzen zurücksiezen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, einfach so per Du angesprochen zu werden. Und das ist völlig in Ordnung so. Aber wir haben ja auch immer so ein bisschen Camp-Feeling. Und wer mag, der kann einfach Moni und Du zu mir sagen und den werde ich duzen. Ich fühle mich dabei wohl, aber ich kann auch ganz gut damit umgehen, wenn Leute sagen, nee, wir werden lieber gesiezt. Nur dann wisst ihr so ein bisschen, woran ihr seid und ich spreche euch jetzt einfach heute Abend wieder mit ihr an. Unser Vater hat mal erzählt, dass es früher eine rabbinische Methode gab, dass Rabbinen im alten Israel ihren Kindern, die ihnen anvertraut waren, in der Rabbinenschule, in der Synagogenschule, denen sie jetzt das Lesen beibrachten und das Schreiben beibrachten, ihre Tontafeln mit Honig einschmierten. Also in einem Zeitalter, wo es noch nicht lecker Nutella gab und Mars und Peanuts und was weiß ich alles so, da war Honig sozusagen die Süßigkeit für die Kinder. Und dann, bevor sie anfingen zu schreiben, bevor sie anfingen Buchstaben zu üben, war ihr Ding, dass sie diese Tafel bekamen, mit Honig eingeschmiert, um da so in großen Schwüngen drüber zu lecken und mal erst einen Geschmack dafür zu bekommen, dass dieses Wort ein wohlschmeckendes Wort für sie wäre. Etwas, was dem Leben wohltut, was dem Gaumen wohltut, was ihnen wohltut, in ihrem Innern wohltut. Und so wurde die Freude der Schüler geweckt an dem, dass sie jetzt lesen und schreiben lernten. Das wünsche ich mir so für uns, dass wir Bibelleser, Bibelleserinnen werden und sind, die Freude gewinnen und daran einen Geschmack bekommen, was dieses Wort beinhaltet und dass es was ganz Tolles für unser Leben ist. Und deshalb lege ich euch so ans Herz, lest das Neue Testament ganz besonders, lest die Evangelien von Jesus, lest und lasst euch prägen von ihm, wie er die Welt anguckt, wie er die Welt wahrnimmt, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit uns umgeht, was er uns mit auf den Weg gibt. Also, lasst uns heute Abend auch wieder hineingucken, so wie gestern, in dieses Wort Gottes und etwas Neues entdecken. Gestern haben wir entdeckt, er sagt uns, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Worauf du dich verlassen kannst, auf Gottes zugewandtes Herz. Gestern der Gedanke, sein zugewandtes Herz ist ein tröstendes Herz. Eins, was uns auffangen will, was uns zusprechen will, was uns halten will. Heute Abend treffen wir auf das liebende Herz. Es wird erzählt, Lukas 15, wieder ein Haufen Zöllner und Sünder. Das war so ein stehender Begriff für alle Nicht-Dazugehörer, für alle Draußenbleiben-Müsser. Wir müssen draußen bleiben. Für alle Nicht-zum-Tempel-Zugelasser und so weiter. War ein stehender Begriff, die Zöllner und Sünder. Das waren die, wo man so machte. Wie ein Haufen Zöllner und Sünder sich zu Jesus begeben. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die um Jesus herumstehen, regen sich auf über Jesus und sagen, dieser nimmt die Sünder an und jetzt kommt der Knaller und er hat Tischgemeinschaft mit ihnen, er isst mit ihnen zusammen, er wendet sich ihnen zu, er gibt ihnen seine ganze Wertschätzung, seine Achtung, er macht sich gemeinsam mit ihnen, geht unter ihr Dach und gibt ihnen die Anerkennung, als wäre mit ihnen und Gott alles paletti. Unmöglich. Jesus schaut auf sie, schaut auf die Zöllner und Sünder, schaut auf die Pharisäer und Schriftgelehrten und fängt an und legt los. Und dann erzählt er ein Gleichnis und sagt, er ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Und da kommt der Jüngere von den beiden Söhnen zu ihm und sagt, Vater, ich möchte gerne mein Erbteil schon mal ausbezahlt haben. Jetzt hören wir das heute so mit unseren Ohren und sagen, naja, okay, gibt's ja heute auch. Dass man schon mal einer aus der Firma aussteigt und überschreibt schon mal seine Anteile an seinen Sohn, ist doch ganz in Ordnung. Oder, dass da jemand schon mal Eltern ihr Haus an die Kinder überschreiben und die Eltern haben noch so ein lebenslanges Nießbrauchrecht, ist doch alles voll in Ordnung. Kann man Steuern mitsparen, kann man gucken, dass man das so finanziell ganz gut schon mal regelt. Die Zuhörer von Jesus, die wussten, was dahinter steckt und sagten, das gibt's doch gar nicht. Die wollten Jesus schon über den Mund fallen und sagen, erzähl uns doch nicht sowas, das gibt's gar nicht. Ein Sohn, der sich so verhält, unfassbar. Das ist ja dieselbe Aussage, als ob ein Sohn zu seinem Vater geht und sagt, Vater, ich wünschte, du wärst tot. Denn damals war ganz klar, solange der Vater lebte, wurde noch kein Erbe verteilt. Wohnte man gemeinsam als Großfamilie. Und erst nach dem Tod des Vaters wurde Erbe verteilt. Wenn ein Sohn gekommen wäre, zum Vater zu sagen, zahl mich schon mal aus, gib mir schon mal meinen Anteil, dann brachte er damit zum Ausdruck, du bist für mich gestorben. Übrigens, was für eine Doppelheit, ne? Vater im Himmel, du bist für mich gestorben. Stimmt ja sogar. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du bist der gekreuzigte Gott geworden für mich, damit ich leben kann. Dafür bist du gestorben. Aber jetzt hier in diesem Gleichnis, der Sohn bringt zum Ausdruck, du bist für mich gestorben. Ich wünschte, du wärst tot. Vorbei. Und der Vater lässt sich darauf ein. Die Zuhörer eigentlich möchten aufschreien und sagen, kein Vater lässt sich darauf ein, was erzählst du denn da? So ein Vater gibt's überhaupt nicht, der sich auf sowas einlässt. Sondern der Vater kann seinen Sohn nur in die Wüste schicken und sagen, hör mal zu, wenn du so mit mir umgehst, bist du für mich gestorben. Der Vater lässt sich darauf ein. Er zahlt den Sohn aus, er gibt ihm seinen Erbanteil mit und der Sohn macht sich auf und davon, mitsamt seinem Erbteil. Und dann erzählt Jesus weiter, ungerührt. Dann geht's rund. Der Sohn nimmt natürlich, ist ja nicht so anders zu erwarten, ein Sohn, der sich so verhält, sagen die Zuhörer, kann man gar nichts Gutes von erwarten, sondern der, natürlich legt der jetzt nicht dieses Geld gut an. Natürlich geht der jetzt nicht gut mit dem Erbteil um. Einer, der so eine innere Einstellung hat, kann doch gar nicht gut gehen. Ja, er bringt sein Geld durch und ist irgendwann am Ende seines Geldes angekommen. Und dann kommt ein Schicksalsschlag. Und zwar ist der Schicksalsschlag der, dass jetzt in dem Land, in dem er sich angesiedelt hat, auf einmal die politischen Verhältnisse sich ändern. Große Inflation bricht aus. Und alles wird teuer, teuer, teuer. Und der Sohn merkt, mein Geld ist zu Ende. Und er merkt, und auch meine Freunde sind am Ende. Und die Zuhörer können sich so richtig vorstellen und reiben sich schon innerlich die Hände und sagen, na ja, natürlich, so ein Typ, der baut ja nicht an echten Beziehungen. Wer so mit familiären Beziehungen umgeht, der baut auch nicht an echten Freundschaftsbeziehungen. Der sammelt auch nicht Freunde und echte Freundschaft, sondern der kann auch nur so oberflächliche Freundschaften gesammelt haben. Und die sind natürlich weg in dem Augenblick, wo nichts mehr zu holen ist. Freundschaften, die müssen tragen fürs Leben. Aber wenn einer nicht an Freundschaften baut, wenn einer nicht Beziehungen wertschätzt, braucht nicht sich zu wundern, wenn die Schicksalsschläge kommen und die Freunde sind auf und davon weg. Und dann macht er sich auf den Weg und hängt sich an einen, der in diesem Land noch Arbeit zu vergeben hat. Und landet bei den Schweinen. Keine sehr angenehme Arbeit. Aber ist froh, dass er überhaupt noch Arbeit kriegt. Kann keine Ansprüche mehr stellen, kann nicht mehr sagen, ich suche mal eine schöne Arbeit aus, eine gute Arbeitsstelle, sondern ist froh, dass er überhaupt irgendwo noch irgendein Geld verdienen kann. Und denkt, na komm, ich habe seit Tagen nichts gegessen, jetzt haue ich mir wenigstens die Abfälle von den Schweinen rein. Und da kriegt er gesagt von seinem Chef, Moment mal, da warte mal bis zum Ende des Monats, wenn du deinen Lohn bekommst. Vergreif dich mal nicht hier an dem, was den Schweinen gehört, sondern warte du mal, alles zu seiner Zeit. Und jetzt kommt der Augenblick, wo der Mann in sich schlägt und sagt, meine Güte, noch eins, was ist mit mir passiert? Und erinnert sich zurück. Er erinnert sich zurück. Ich übrigens habe vor wenigen Wochen eine Beerdigung gehabt von einem Obdachlosen, der sich mit 40 Jahren, jetzt über die letzten Monate so untergebracht hatte, bei einem Freund. Und als er ganz plötzlich verstorben war, da habe ich am Telefon ein langes Gespräch mit seiner Schwester gehabt, die weit weg wohnte und die dann zur Beerdigung gekommen ist. Und dann erzählte sie mir Folgendes. Sie ist 8 Jahre älter als ihr Bruder, hat immer für ihren kleinen Bruder gesorgt. Sie beiden sind aufgewachsen in einem Elternhaus, wo beide Eltern gesoffen haben, was hast du, was kannst du. Die Eltern konnten keine Verantwortung übernehmen für ihre Kinder. Und dann erzählte sie Folgendes. Unsere Mutter war katholisch. Und unsere Mutter hat immer eine große Ehrfurcht vor Gott gehabt. Und so betrunken, wie sie immer zu war, hat sie mich immer sonntags in den Kindergottesdienst geschickt, in die katholische Kirche. Und dort habe ich Bibelbücher gekriegt. Für Kinder. Dort habe ich die Botschaft von Jesus gehört. Und meine Mutter hat mir immer erklärt, es gibt immer einen in deinem Leben, der nach dir schaut, der auf dich aufpasst und der dich anschiebt. Dann ist irgendwann die Caritas gekommen und hat dann das Jugendamt aufmerksam gemacht und hat gesagt, diese beiden Kinder, die können doch bei solchen Eltern nicht verbleiben, da sind sie doch nicht gut aufgehoben. Die große Schwester hatte inzwischen ihren kleinen Bruder mit seinen 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren immer mitgeschleppt in den Kindergottesdienst. Und auch der kleine Bruder hatte was mitgekriegt im Kindergottesdienst. Und dann sind die beiden ins Heim gekommen. Und im Heim hat sie immer daran festgehalten, da ist doch einer, der auf mich aufpasst. Da ist doch einer, der mich anschiebt, immer von hinten anschiebt. Da ist doch einer, der an mich denkt. Und so hat sie, als sie mit 18 raus musste aus dem Heim, in eine Wohngruppe gekommen ist, ihr Leben unter die Füße genommen, hat einen Beruf erlernt, hat selber eine Tochter bekommen. Sie hat ihren Weg gemacht, die Tochter hat ihren Weg gemacht. Ihr Bruder wurde schwer drogenabhängig und sie hat irgendwann den Kontakt zu ihm abgebrochen, weil es so gefährlich wurde für ihre kleine Tochter. Man hatte sie in 16 Jahren nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen. Und dann war das Letzte, was dann kam, die Todesnachricht, dass er mit 40 Jahren urplötzlich verstorben war. Und dann hörte sie von mir, dass dieser Bruder bei uns, in unserem Obdachlosenbistro, was wir immer montagsabends haben, immer mal wieder aufgelaufen ist und die Botschaft gehört hat und zugehört hat, aufmerksam zugehört hat. Wir haben ihn nicht so tief erreicht, dass er sein Leben nochmal umgedreht hätte. Aber wir haben ihn innerlich erreicht, das haben wir gespürt. Wir haben gemerkt, in seinem Innern kam was an. Er hat sich irgendwie erinnert und als er urplötzlich starb, waren wir sehr, sehr getrost, weil der Freund, bei dem er wohnte, sagte, er ist noch bei Gott angekommen. Er ist noch bei Jesus angekommen. Er hat noch begriffen, dass die Botschaft ihm gilt. Er hat noch das Steuerrad rumgerissen. Und wir waren so gestärkt und getröstet und gleichzeitig so bewegt davon. Was für eine kuriose Geschichte. Ein Kindergottesdienst, lange, lange her. Ein Elternhaus völlig zerstört. Ein Aufenthalt im Kinderheim. Und doch, er erinnerte sich. Und seine Schwester, sie hat sich immer erinnert und es ist mit ihr gegangen. Und jetzt, dieser junge Mann bei den Schweinen, er erinnert sich. Und was für eine Ermutigung für uns alle. Evangelium geht nicht verloren. Von dem Vater im Himmel, der uns immer anschieben will, der immer zugewandt ist, der immer an uns denkt, der uns niemals aus den Augen verliert, der ein liebendes Herz für uns hat. Da ist der junge Mann bei den Schweinen und erinnert sich, Moment mal eben, mein Vater zu Hause, der ist doch mit seinen Tagelöhnern besser umgegangen, als hier mein Chef mit mir, der mir nicht mal zulässt, dass ich bei ihm jetzt angestellt was von den Schweinen und ihrem Fraß essen dürfte, damit ich nicht noch länger den Magen auf den Schuhsohlen hangen habe. Und dann überlegt er und sagt, ich gehe zurück, natürlich nicht als Sohn, das kann ich erwarten. Aber ich gehe zurück und frage meinen Vater, ob er mich als Tagelöhner einstellt. Mein Sohn ist recht, das habe ich an Nagel gehängt, das habe ich verwirkt, das ist vorbei. Die Zuhörer bei Jesus schütteln innerlich den Kopf und sagen, kein Vater macht das mit. Völlig undenkbar. Ein Sohn, der so seinen Vater für tot erklärt hat, dem hat sein Vater hinter ihm hergeschickt, du bist für mich genauso gestorben wie ich für dich. Also der braucht sich zu Hause gar nicht wieder sehen zu lassen. Der hat seinem Vater so viel Schmerz zugefügt, das kannst du alles vergessen. Aber Jesus erzählt ungerührt weiter. Er erzählt, wie der Sohn sich nach Hause schleppt, ein Häufchen Elend. Aber da ist was. Da steht jemand vor der Haustür, der Vater nämlich. Der sucht mit den Augen den Horizont ab. Er hat keine Spione hinterhergeschickt, keine Schäferhunde hinterhergeschickt, nichts hinterhergeschickt hinter seinem Sohn. Er hat ihn losgelassen. Er hat ihn gehen lassen. Er hat das zugelassen, dass der Sohn ging. Er hat ihm keine schlechten Gedanken nachgeschickt. Er hat ihm keine Flüche nachgeschickt. Nichts. Und er steht da und sucht mit den Augen den Horizont ab, ob sich irgendwas tun könnte. Und dann sieht er den Sohn kommen. Der Sohn, der sich bei den Schweinen seine kleine Rede ausgedacht hat. Und er überlegt hat, ich werde zu Hause, wenn ich ankomme, meinem Vater sagen, Vater, ich bin es natürlich nicht mehr wert, dass ich nochmal als Sohn hierher zurückkomme. Ich komme nicht als Sohn, ich wollte nur fragen, würdest du mir Arbeit geben? Kann ich bei dir als Arbeiter anfangen? Und dann sieht der Vater dieses Häufchen Elend als wackelnden Punkt am Horizont ankommen und kriegt eine Ahnung davon, das ist er. Das ist mein Sohn, nachdem ich mir Tag für Tag die Augen ausgucke. Da ist er wieder. Und der Vater nimmt und rafft sein langes Gewand, was man im Orient anhat, und rast mit einem Affenzahn auf seinen Sohn zu. An dieser Stelle wollen die Zuhörer Jesus ins Wort fallen und sagen, jetzt hör aber auf. Jetzt übertreib nicht so maßlos. Kein Patriarch im Orient rennt. Der Patriarch schreitet. Der rennt nicht. Was erzählst du denn da? Und Jesus erzählt ungerührt weiter. Jesus erzählt, wie dieser Sohn jetzt loslegen will mit seiner Rede. Aber als er loslegen will, hat der Vater ihn bereits im Arm. Und als der Sohn da wird er seine kleine Rede gar nicht los. Der Vater hat ihn im Arm. Der Vater hält ihn an seiner Brust. Und es wird gar nichts verstehbar von all dem, was er sagen will. Und der Vater schleppt ihn zum Haus zurück und ruft den kompletten Hausstab zusammen und sagt, so, der eine in die Küche, ab, alles fertig machen, Brot backen, Feuerstelle fertig machen. Der nächste in den Stall, das Mastkalb holen und schlachten und braten. Der nächste Badewasser einlassen, der nächste Festkleid holen und der nächste bei mir an den Sekretär gehen, an den Schreibtisch und meinen Siegelring rausholen. Und wieder wollen die Zuhörer aufschreien und sagen, jetzt hör aber auf zu übertreiben. Kein Vater steckt seinem Sohn wieder den Siegelring an und gibt ihm damit das Recht, wieder erneut zu handeln und im Namen des Vaters Aufträge zu siegeln und rechtmäßig den Vater zu vertreten in geschäftlichen Angelegenheiten. Was erzählst du denn da? Und Jesus erzählt ungerührt weiter. Und kommentiert schließlich und sagt, der Vater sagt, wir müssen doch feiern. Dieser mein Sohn war tot und er ist lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Und deshalb lasst uns feiern und fröhlich sein. Und so ist das im Himmel. Über einen einzigen Sünder, der umkehrt, ist im Himmel Partyalarm. Und wird gefeiert und geht die Post ab. Und wäre er noch so verkommen, wäre er noch so unter die Räder gekommen, hätte er unserem Gott noch so viel zugemutet. Und von dem her, vielleicht sitzt jemand unter uns heute Abend und sagt, ich bin so ganz bewusst gegangen. Ich habe unseren Gott mit Füßen getreten. Ich habe alles, was gut und heilig ist, mit Füßen getreten. Ich habe alles über Bord geworfen, was mit Glauben zusammenhängt. Ich habe so richtig mich in der Gottlosigkeit gesuhlt. Ich habe Gott so viel zugemutet. Ich habe Menschen so viel Schmerz zugemutet. Ich habe alles verwirkt, was man sich vorstellen kann. Es gibt für mich keine Möglichkeit. Nochmal wieder zurück. Was Jesus da erzählt mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das war die Zumutung im Quadrat. Dass er uns allen Ernstes Gott so vor Augen malt, als diesen Vater, der solches tut, das war eine Zumutung für jedes Gottesbild, eine Zumutung für jede Religiosität, für jeden Glauben. Und dazu gehört schon eine sehr starke Brille, dass wir mit solchen Augen auf Menschen draufschauen. Und seitdem es das Gleichnis vom verlorenen Sohn gibt, seitdem Jesus uns dieses Gleichnis erzählt hat, seitdem müssen und dürfen wir wissen, so ist Gott. Und seitdem müssen und dürfen wir damit rechnen, dass der Mensch, von dem wir denken, der niemals einer ist, der auf Gottes Umkehrplan steht, einer ist, wo Gott mit so weit ausgebreiteten Armen steht, einer ist, dem Gott entgegenläuft, einer ist, den Gott freigibt und losgibt und loslässt und ihm die Zeit lässt, die er braucht. Unfassbar, unmöglich. Eigentlich müsste doch alles ganz anders sein. Es ist kein pädagogisches Gleichnis und deshalb geht es hier auch nicht um den Menschen, der ganz zu Recht Hotel Mama verlässt und endlich mal auf eigenen Füßen steht. Sondern das Gleichnis meint uns und unseren Gott. Meint, dass wir unseren Gott für null und nichtig, für tot erklären mit unserem Leben und einen Strich durch alles machen, was heilig ist. Und unser Gott sagt nicht, komm du mir mal nach Hause, komm du mal unten an, da lasse ich dich erstmal eine Weile zappeln. So wie Jesus nicht zum Petrus gesagt hat, als er absackt, als er auf dem Wasser läuft, komm nimm du erstmal ein paar Schluck Wasser, erstmal ein bisschen, dass du beim nächsten Mal ein bisschen besser überlegst, was du tust. Es ist unfassbar, dass Gott sich so uns gegenüber verhält. Es hat ihn sein eigenes Leben gekostet. Das ist nicht die Billigausgabe von Gott. Das ist nicht der Gott, der so flaumenweicher ist, so einer, der immer zu 5 Grade sein lässt, weil er einfach viel zu schwach ist, um mal wirklich mal eine klare Linie reinzubringen. Sondern es ist der Gott, der sich hat alles kosten lassen. Der wusste, gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Und der sich deshalb selber in den Rachen des Todes hineingeworfen hat, um unser Leben aus den Klauen des Todes rauszureißen. Der wusste, sonst triumphiert der Tod auf ewig. Dieser Gott verhält sich uns gegenüber so. Und deshalb gibt es nichts, nicht das Schlimmste, nicht das Heftigste, nicht das Unfassbarste, was du Gott oder einem Menschen zugemutet hat, was nicht in seine weit ausgebreiteten Arme passen würde und wo er nicht seine Arme um dich schwingen würde und schlingen würde, sodass du nicht nur das loswerden kannst, was du eigentlich sagen willst. Das ist das Schärfste daran. Nicht zu Kreuze kriechen müssen wir bei ihm, sondern uns einfach von ihm in die Arme nehmen lassen. Nicht mal unsere wohlformulierten Reden, wie soll ich es denn jetzt am besten formulieren, wie drücke ich es denn jetzt aus, dass ich es auch wirklich sachgemäß ausgedrückt habe, dass ich auch wirklich alles ins Gebet gebracht habe, dass ich auch wirklich mein ganzes Ausmaß an Buße getan habe. Habe ich auch nichts vergessen. Unser Gott schließt uns in die Arme und wir können schon gar nicht loswerden, was wir sagen wollen, weil es in seinen Armen verschwindet und wir es an seinem Herzen sagen dürfen und dieses Herz schon alles weiß und so weit offen ist für uns. Und deshalb, ja, wir dürfen kommen in seine weit ausgebreiteten Arme. Und vielleicht tut es jemandem in diesen Tagen gut, dass er sagt, weißt du was, hilf mir einfach nochmal dabei, dass ich in den weit ausgebreiteten Armen ankommen kann. Kann man sich jemanden aussuchen, der vielleicht mit einem betet, der einen vielleicht segnet, dem man, wenn es einem gut tut, auch was anvertraut, ein Gespräch mit demjenigen hat. Oder auch, wo man einfach nur sagt, ach, kannst du dabei sein, dass ich einfach wieder in Gottes weit ausgebreitete Arme komme. Würdest du mich einfach mal den Arm um mich legen und was davon spüren lassen, dass Gott wirklich so ist? Schau einfach, was du brauchst. Guck, was dir helfen würde. Und wisse das eine. Da ist ein liebender Vater. Jesus hat das allen Ernstes so erzählt und so gemeint. Es ist doch der Hammer. Wenn wir uns das ausdenken würden und in schillerndsten Farben unseren Gott uns ausmalen würden, in Farben, wie wir ihn gerne hätten, dann würden wir es vielleicht nicht wagen, ihn so zu schildern. Und Jesus sagt uns, so ist Gott. Das ist Befreiungsbotschaft. Darauf können wir uns verlassen. Darauf können wir gründen. Auf sein tröstendes Herz, auf sein liebendes Herz. Ich will noch beten. Herr, das möchten wir wirklich mit Löffeln fressen. Dass es in uns eindringt. Dass es in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Handeln, in unsere Augen, mit denen wir unser Umfeld und unsere Welt angucken und uns selbst angucken, in unsere Herzen, mit denen wir wahrnehmen, mit denen wir einschätzen, mit denen wir bewerten und beurteilen, in unsere Hände, mit denen wir uns zuwenden, mit denen wir zupacken, mit denen wir handeln, dass in unsere Haltungen, die uns prägen, dass es einfach in uns, in jeden Winkel unseres Daseins hineindringt, was du für ein Gott bist. Zugewandt, der seine Liebe so derartig ernst meint, der sich so verhält, dessen Herz so uns zugewendet ist und bleibt, der mit all dem Schmerz, der ihm zugefügt wird, dennoch fertig wird. Und das nicht, weil er flaumenweich ist, sondern weil seine Liebe nicht aufhört. Herr, lass das neu in uns eindringen. Lass unsere Herzen darin baden und darin warm und weich und weit werden. Lass das unser ganzes Dasein prägen für uns selbst und dann in der Zuwendung zu anderen. Herr, lass das hineinfließen in unsere Welt, durch uns hindurch, mit uns zu anderen. Und so lass es Prägung werden. Lass das unser Land umkrempeln, Herr. Lass das unsere Umgebung umkrempeln. Lass das bei uns ankommen und mit unserer Hilfe dann auch wieder bei anderen. Wir sind gespannt, Herr, wie du auf diese Art und Weise, mit dieser Botschaft, mit diesem Evangelium bei uns neu beginnen kannst und bei uns etwas neu werden lassen kannst. Wir sind gespannt, wie du das durch diesen Abend, durch dieses Missio-Camp, durch all die Begegnungen bei uns Wirklichkeit werden lassen willst. Auf jeden Fall danke. Danke, dass du bist, wie du bist und dass das Wirklichkeit ist und dass Jesus uns das gezeigt hat. Vater im Himmel, danke. Amen.
Mehr Informationen zum Missio-Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio-Camp. Dabei sein ist alles.